Ja, Aloha Kalle heißt es diesen Freitag wieder und herzlich willkommen. Und wir gehen dieses Jahr, ich hoffe, ich liege im Bundesland richtig, sonst werde ich gleich berichtigt, mal ein bisschen weg hier und gehen nach Richtung Nordrhein-Westfalen und begrüßen heute einer der 5 deutschen Profistarter bei der diesjährigen Ironman WM in Nizza, Jonas Hoffmann. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, danke. Hallo Markus. Du liegst fast richtig. Ich komme aus NRW, wohne aber mittlerweile in Hessen. Also ich sitze gerade in Butzbach in Hessen in der Nähe von Frankfurt.
Ah, okay, genau. Na gut, wir wollen ja auch ein bisschen auf deine Herkunft eingehen und so weiter. Hol uns da vielleicht mal ein bisschen ab. Also das, was ich oder die ersten Annäherungspunkte ist so ein bisschen, dass man dich wahrgenommen hat im Profizirkus oder sag ich mal im Profibereich, dass du beim EOT-Team Buschünde in der zweiten Liga gestartet bist. Obwohl du wahrscheinlich natürlich auch von deinem Potenzial, was du ja dieses Jahr dann auch unter Beweis gestellt hast, wohl in der ersten Liga hätte starten können. Rainer Junge hat da ja ein sehr starkes Team gegründet und was man halt auch immer so mitbekommt, ist, dass du vor allem im Laufbereich sowohl jetzt bei den Ironman und Halb Ironman Rennen immer sehr starke Leistung abrufst, aber auch ja eine flache Zehnerzeit, glaube ich, an die 30 Minuten oder sogar drunter hast. Hol uns vielleicht mal ein bisschen ab, wo dein sportlicher Background ist und wie du durch das EOT-Team Buschütten dann so ein bisschen wahrscheinlich zum Triathlon gekommen bist oder das verstärkt jetzt machst.
Ja klar, ich versuche das mal ein bisschen zu beschreiben, wo ich sportlich so herkomme. Also ich bin aufgewachsen im Siegerland, also wirklich unweit von Buschütten auch. Buschütten ist ja ein kleiner Ort in der Nähe von Siegen. Ich habe dann früh angefangen, erstmal als kleiner Junge mit der Leichtathletik. Ich muss dazu wissen, dass mein Vater auch Leichtathletiktrainer ist. Hab da also erstmal klassisch Mehrkampf gemacht, Weitsprung, Werfen, Hochsprung und so weiter. Aber diese Sprung- und Wurfdisziplinen waren nicht so ganz meine Stärke. Obwohl ich dann nachher auch mal Handball gespielt habe mit Freunden noch. Es war aber nur so ein bisschen Freunden aus der Schulklasse in der untersten Liga. Habe ich dann auch relativ schnell wieder aufgehört. Was aber trotzdem, glaube ich, nicht schlecht war, so in der Schülerklasse noch ein bisschen eine Mannschaftssportart auch auszuüben. Und ja, ich bin dann weiter in der Leichtathletik geblieben, da aber zum Langstreckenlauf gewechselt. Hab dann erstmal 800 Meter, 1500 Meter, 3000 Meter auf der Bahn gelaufen, wobei schon immer so ein bisschen die längeren Strecken meine Stärke waren. Also ich war insbesondere dann in der Schülerklasse auf 3000 Meter gut oder dann nachher in der Jugendklasse auch bei den 5000 Metern, beim Crosslauf und auch auf 10 Kilometer auf der Straße. Und irgendwie hat mich aber immer schon so der Triathlon fasziniert. Einmal die Bilder vom Ironman Hawaii, aber auch als ich als Zuschauer dann beim Buschütten-Triathlon an der Strecke gestanden habe, das hat mich irgendwie fasziniert. Ich meine, die letzten Jahre sind ja immer, seit Jahrzehnten, wirklich sehr große Namen und auch Hawaii-Sieger in Buschütten am Start gewesen. Das war ja immer so ein bisschen die deutsche Saisoneröffnung, kann man sagen. Und da stand für mich fest, ja, ich möchte Triathlon machen. Es war aber anfangs gar nicht so einfach im Siegerland, wo ich herkomme, weil das EO-Team TV Buschütten hatte damals keine Nachwuchsarbeit. Und der nächste Triathlon-Verein mit Nachwuchsarbeit war tatsächlich dann in Köln, was schon wieder fast eine Stunde Autofahrt gewesen wäre. Und dann habe ich mich entschieden, weiter erstmal laufen zu trainieren und habe so ein bisschen mit Bekannten, die Triathlon gemacht haben, so ein bisschen mal schwimmen trainiert und bin auch immer alternativ zum Lauftraining auch schon Rad gefahren. Und es hat aber dann noch ein bisschen gedauert, bis ich wirklich mit Triathlon angefangen habe. Ich habe zwar mal ohne richtiges Triathlon-Training Volkstriathlon mitgemacht oder so ein Schülertriathlon, aber also richtig Triathlon auch ambitioniert betrieben habe ich dann relativ spät. Ich glaube, das war dann schon älterer Jahrgang Jugend A, beziehungsweise dann in der Juniorenklasse jüngerer Jahrgang, wo ich so richtig mit Triathlon angefangen habe. Hab dann ein paar Nachwuchscup-Rennen gemacht. Dann im Prinzip wurde mit mir zusammen und mit dem Jakob Steffler, mit einem weiteren Athleten zusammen in Buschütten eine Nachwuchsabteilung gegründet. Wir haben Nachwuchscup-Rennen gemacht. Da bin ich über die Nachwuchscup-Rennen dann irgendwann auch in der NRW-Liga gestartet. Also es ist so die höchste Liga im Landesverband NRW. Bin dann zweite Liga gestartet, habe tatsächlich in der zweiten Bundesliga aber auch nur ein Rennen gemacht für Buschütten. weil danach das Jahr die Zweitligamannschaft abgemeldet wurde. Man hat sich dann einfach konzentriert auf erste Bundesliga und hatte die zweite Mannschaft in der NRW-Liga. Und dann die Jahre darauf bin ich dann in der ersten Bundesliga für Buschütten gestartet, bis ich dann irgendwann nach Münster gewechselt bin. Hab mich erstmal so ein bisschen auf die Sprintdistanzrennen konzentriert, wobei ich da immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten hatte, weil ich, wie gesagt, also wie eben erzählt, vom Laufen gekommen bin und Schwimmen nicht so meine stärkste Disziplin ist. Ich habe viel Zeit ins Schwimmen früher investiert, bin teilweise gerade am Anfang mehr Kilometer in der Woche geschwommen als gelaufen. Also ich kann mich noch dran erinnern, in meinem Juniorenjahr, in dem letzten, als ich deutscher Vizemeister bei der Juniorenklasse geworden bin, da bin ich teilweise über 30 Kilometer die Woche geschwommen, habe aber weniger als 30 Kilometer die Woche gelaufen. Hab's irgendwie trotzdem geschafft, unter 15 Minuten auf 5000 Meter zu laufen. Also ich glaube, ein bisschen Lauftalent ist da. Genau, und dann aber erstmal noch ein paar Jahre weiter Triathlon-Bundesliga gestartet, bis ich dann irgendwann den Ausflug auf die Mitteldistanz gewagt habe und jetzt die letzten Jahre dann vermehrt den Fokus Richtung Mitteldistanz geswitcht habe, bis ich dann dieses Jahr auch das erste Mal auf die Langdistanz gegangen bin.
Ja, wie war das zum Beispiel, weil du sagst ja quasi in NRW und das war alles so von der Struktur dann halt relativ aufwendig, auch mit der Organisation und Trainingszeit und du beschreibst das dann auch Schüler A und Junioren und bist so viel geschwommen. Wahrscheinlich, ja, wie hast du dir das dann halt organisiert, sage ich mal, mittlerweile ist das so, aber wenn ich das jetzt so raushöre, wirst du wahrscheinlich nicht das Glück gehabt haben oder was heißt Glück, aber du wirst wahrscheinlich jetzt nicht eine Sportschule besucht haben, ein Sportinternat und so. Wie hast du das dann gestemmt, quasi diese hohen Schwimmumfänge ja dann trotzdem zu realisieren, wie ja auch jeder Amateur irgendwie das Problem hat, man muss zur Schwimmhalle hin, man muss sich umziehen und so weiter und 30 Kilometer, ja okay, man schafft jetzt roundabout mit Abgangszeiten und so weiter, kann man sagen, es sind halt 10 Stunden Schwimmen, aber im Endeffekt mit Anf- und Abfahrt werden es wahrscheinlich Richtung 15 bis 16 Stunden gehen. Wie hast du das denn koordiniert und warum war der Fokus so stark? Also war es dir quasi so wichtig zu der Zeit und wie war die Koordination, sag ich mal, da im Alltag?
Genau, also für mich war es damals schon wichtig. Also ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht über Mittel- und Langdistanz schon irgendwie im Hinterkopf gehabt, dass ich das irgendwann mal machen will. Aber da war wirklich erstmal der Fokus auf der Kurzdistanz so gut wie möglich zu werden. Und ich habe versucht, auch als Läufer das Schwimmen quasi in den Griff zu bekommen. Und deshalb war da wirklich der Fokus sehr stark auf das Schwimmen, weil das wirklich für mich rennentscheidend war. Und ich habe dann das Glück gehabt, dass oftmals auch mein Opa mich noch teilweise zum Schwimmtraining gefahren hat, weil die Wege tatsächlich, ich bin relativ ländlich aufgewachsen, relativ weit waren. Habe aber auch viel Zeit während der Schulzeit, auch währenddem ich Abitur gemacht habe, viel Zeit in den öffentlichen Verkehrsmitteln im Zug verbracht, weil ich tatsächlich immer so 20 Minuten Anfahrt zum Schwimmtraining hatte mit der Bahn. Hab ganz normal Abitur gemacht. Würde auch sagen, dass ich jetzt nicht so für mein Abitur den größten Aufwand betreiben musste, um da solide durchzukommen. Von daher habe ich da sehr viel Zeit für das Training gehabt. Aber war auf einer ganz normalen Schule, jetzt auf keinem Sportinternat. Hab aber sicherlich Glück gehabt, dass meine damalige Jugendtrainerin, die Claudia Wunderlich, mir sehr, sehr viel beim Schwimmen geholfen hat. Wir haben teilweise auch am Wochenende noch extra Einheiten dann eingeschoben im Freibad, um an der Schwimmtechnik zu feilen und das war sicherlich sehr, sehr wichtig dann jetzt auch, damit ich auf der Mittel- und Langdistanz im Schwimmen zumindest einigermaßen dabei bin. Ich zähle ja immer noch nicht zu den Top-Schwimmern, aber bin mittlerweile im Schwimmen halbwegs dabei, kann man sagen.
Ja, ich würde schon sagen, dass du auf alle Fälle dabei bist, also da musst du dich jetzt nicht unter Wert verkaufen, jetzt auch nicht hier im Podcast. Klar, also Vincent Lewis, ist jetzt halt einfach schwer zu werden, wenn man nicht mit 5 oder 6 mit Schwimmen anfängt. Da muss man halt auch einfach realistisch sein. Aber ich denke, wenn man dieses Jahr bei 2 WMs 2023 gestartet ist, einmal in Lahti bei der 73-WM, da kommen wir später noch zu, und auch wie gerade schon erwähnt in Nizza, dann wird man auch als Profi schwimmen können. Ja, du hast ja noch beschrieben, also wie gesagt, also es war halt einfach regional das EO-Team Buschütten, erste Liga, dann zweite Liga hat da abgemeldet. Wie ist das quasi dann auch als junger Athlet auf der einen Seite natürlich so ein krasses Team dort zu haben, mit in Anführungsstrichen solch einer Stärke auch an ausländischen Athleten, aber natürlich, was du jetzt sagst, also wahrscheinlich damals in jungen Jahren vom Laufpotenzial hättest du da natürlich ins Team gekonnt, aber da du ja im Schwimmen erstmal viel arbeiten musstest, war es dann irgendwie wahrscheinlich schon, ja, mit dem Leistungsanspruch des Teams relativ schwierig, da unterzukommen. Und du hast dich dann für Münster entschieden. War das dann irgendwie trotzdem, sage ich mal, ein schwieriger Schritt, nach Münster zu gehen? Oder war es für dich einfach so, okay, ich muss jetzt einfach gucken, wie entwickle ich mich sportlich weiter, und in Buschhütten komme ich wahrscheinlich nicht so zum Zug erstmal?
Genau, das war der Fall. Also ich habe in Buschhütten sicherlich meine Einsätze bekommen, aber dann irgendwann auch nicht so in dem Umfang, wie ich es mir ganz gerne erwünscht hätte. Hätte ganz gerne mehr Starts bekommen. Aber da muss man einfach ganz klar sagen, der Anspruch des Teams war halt immer die deutsche Meisterschaft, und man wollte immer mit absoluter Weltklassebesetzung an den Start gehen. Und da war es dann schwierig für so einen jungen Athleten wie mich, der vielleicht auch mal bei dem einen oder anderen Rennen die große Gruppe nicht erwischt und deshalb jetzt gar keine ganz sichere Bank in der Triathlon-Bundesliga ist, schwierig Starts zu bekommen. Und dann musste ich mich damals dafür entscheiden, im Prinzip meinen Heimatverein, das EO-Team Buschhütten, zu verlassen. Bin nach Münster gewechselt, was für mich jetzt im Nachhinein betrachtet eigentlich eine, ja, sehr, sehr gute Entscheidung war, und ich davon sehr profitiert habe, weil ich einfach viel mehr Möglichkeiten dann in Münster bekommen habe. Im Prinzip konnte ich mir in Münster die Starts dann aussuchen, habe deutlich mehr Wettkampfpraxis bekommen, dann auch auf höchstem Niveau, und habe gleichzeitig aber auch jetzt dann die Freiheiten gehabt, zwischendurch auch Mitteldistanzen einzustreuen. Dann gab es ja Corona 2020, da habe ich dann mal eine erste Mitteldistanz ausprobieren wollen in Davos. Wurde leider abgebrochen wegen Gewitter. Und dann habe ich danach nochmal einen Ausflug auf die Mitteldistanz gemacht. Und jetzt so die letzten Jahre war es dann so, dass ich in Münster schon immer wieder Bundesliga gestartet bin, aber die Freiheiten vom Team auch bekommen habe, wenn ich Einsätze auf der Mitteldistanz geplant habe, dass ich dann nicht unbedingt in der Bundesliga starten musste. Und das war natürlich jetzt für mich sehr, sehr gut, dass ich quasi die letzten Jahre noch so ein bisschen den Speed in der Bundesliga mitnehmen konnte. Ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr gutes Training, wenn man in der Bundesliga bestehen kann, gerade im Wasser, dann ist das eine ganz gute Grundvoraussetzung für die Mitteldistanz.
Ja, das wurde ja vielleicht früher immer so ein bisschen weggeredet, dass man sich dann auf das eine konzentriert, aber auch der diesjährige 73-Weltmeister bestätigt das ja, dass er immer noch regelmäßig in der Bundesliga startet und da gut dabei ist, und das halt funktioniert, das, was du halt auch beschreibst. Genau, du hast dann jetzt gesagt, dass du dich mehr auf die Mitteldistanz konzentriert hast und hast ja dann quasi beim 73 in Dresden 2022 die Quali für die diesjährige 73-WM geholt. Da warst du Zweiter hinter Franz Löschke. Hast du dieses Jahr noch weitere Bundesliga-Rennen gemacht oder hast du dich quasi ausschließlich auf die Mittel- und Langdistanz in 2023 konzentriert?
Ja, man muss sagen, dass jetzt 2023 und auch 2022 schon Jahre waren, wo ich mich dann mehr auf die Mitteldistanz und dies Jahr dann auch auf die Langdistanz konzentriert habe. 2021 war das noch andersrum. Da habe ich mich quasi auf die Bundesliga konzentriert und Mitteldistanz zwischengeschoben oder getestet. Aber ab 2022 ist ganz klar der Fokus auf die längeren Distanzen gerichtet und die Bundesliga ist dann eher so, ja, wie es gerade passt. Also der Fokus ist jetzt ganz klar auf die längeren Distanzen.
Okay, erzähl erst mal zu aus, alles gut?
Ja, nee, ich hab dann dieses Jahr, also letztes Jahr habe ich noch relativ viele Bundesliga-Rennen gemacht. Das hat noch ganz gut geklappt. Dieses Jahr hat es aufgrund des Wettkampfkalenders leider nicht so gut geklappt. Ich bin zum Beispiel im Kraichgau gestartet, da war es dann nicht möglich, parallel das Bundesliga-Rennen zu machen. Hannover jetzt zum Schluss war zum Beispiel eine Woche, oder war genau die Woche zwischen Lahti und Nizza. Und so gab es dieses Jahr einige Terminüberschneidungen, weshalb ich dann leider nur einen Start in der Bundesliga machen konnte dieses Jahr.
Ja gut, also Bundesliga natürlich schon definitiv interessant und cool, aber ich sag mal, bei zwei Weltmeisterschaften zu starten als Profi in Europa, das haben jetzt nicht so viele geschafft. Also ich glaube, der Einzige, der es auch noch so gemacht hat, ist Franz Löschke. Du hast dich dann beim Ironman in Nizza, also vorher im Juli, qualifiziert für die WM. Warst da, glaube ich, jetzt, wenn ich falsch bin, berichte ich mich gleich. Ich glaube, du warst Dritter Dritter, und Bart Arnaut war Zweiter. Bin ich richtig? Und Cameron Wolf hat gewonnen. Okay.
Nee, das stimmt nicht ganz. Also genau, okay. Clermont-Meillant hat gewonnen.
Ja.
Bart Arnault war dann auf Platz 2, ich auf Platz 3 und Cameron Wirth ist Vierter geworden. Ich habe den Cameron Wirth noch 3 oder 4 Kilometer vom Ziel überlaufen.
Ah, okay. Ja, gut, dann halbwegs richtig. Wie war das vom Rennen? Also einmal quasi, du hattest ja mega gute Erfahrung mit dem Kurs, weil du warst halt Dritter, war deine erste Langdistanz, glaube ich, mit dem Podium, hast da gleich eine WM-Quali gehabt. Wie war das zum Vergleich vom Flair und vom Kurs zur WM?
Ja, es war auf jeden Fall nochmal bei der WM etwas ganz anderes. Einmal, die Stimmung war schon noch deutlich besser. Das hat man ganz klar gemerkt. In der Promenade war viel, viel mehr los. Das zum einen. Und dann muss man ganz klar sagen, ist das Starterfeld bei der WM nochmal was ganz anderes als bei einem normalen Ironman-Rennen. Was ich finde, was man insbesondere auch beim Schwimmen schon gemerkt hat, dass bei dem Ironman Nizza im Juni das Feld, sage ich mal, nach circa 300 Metern schon gut sortiert war. Und da bin ich ja dann auch in der Spitzengruppe aus Wasser gekommen. Das war ein relativ entspanntes Schwimmen. Und jetzt bei der WM war es dann doch bis zur ersten Boje. Also wir sind ja raus aufs Meer geschwommen, wieder zurück und nochmal raus. Also man kann sagen, die ersten 1000 Meter fast war es dann doch ein bisschen mehr so Positionskampf, bis es sich damals sortiert hatte. Da merkt man einfach, dass deutlich mehr Athleten ungefähr gleich schnell sind. Und ja, was ich jetzt echt Wahnsinn fand bei der WM, dass auf dem Rad ein abartiges Tempo angeschlagen wurde. Also das habe ich vorher nicht unbedingt so erwartet. Also mir war schon bewusst, dass das Rennen noch mal schneller wird als im Juni. Aber dass es so extrem schnell wird, das habe ich vorher nicht erwartet und hat mich ein bisschen überrascht, muss ich ganz klar sagen. Also das war wirklich Wahnsinn, was der Sam Laidlaw und der Clermont Meillant jetzt am vergangenen Wochenende auf dem Rad abgefackelt haben. Das soll auf jeden Fall ein Riesen, ja.
Ja, also definitiv cool und das sind die Insights, die wir hier gerne hören wollen. Also dann sind wir jetzt, gehen wir dann auch gleich. Kurze Frage noch vorab. Du hast dich ja, war deine erste Langdistanz, du hast dich vorher für die 73 WM, sag ich mal, qualifiziert. Hast du, als du in das Jahr 2023 gestartet bist, sag ich mal, den Wunsch oder die Hoffnung gehabt, dass du dich für die WM qualifizierst, oder war das im Juli, als du dann die Quali hattest, einfach nochmal wie so ein Bonus on top?
Es war eher wie ein Bonus on top. Also dies Jahr war ganz klar für mich der Fokus auf die 73 WM und ich wollte aber meine erste Langdistanz machen. Der ursprüngliche Plan war, den Ironman in Frankfurt zu machen. Es ist ja dann dies Jahr kein Profirennen gewesen und dann stand ich vor der Entscheidung, Hamburg oder Nizza zu machen. Ich habe mich bewusst gegen Hamburg entschieden, weil ich nicht auf einer komplett flachen Strecke starten wollte. Und wir kommen halt als eher leichtem Athleten, kommen halt die Höhenmeter in Nizza sehr entgegen. Ich glaube, das ist schon eine Strecke für mich. Und dann habe ich mich für Nizza entschieden. Auch vor dem Hintergrund, ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich gehe davon aus, dass die nächsten Jahre die WM immer zwischen Hawaii und Nizza hin und her switcht. Ich weiß nicht, ob du schon andere Informationen hast, Markus. Ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht komplett rotiert, aber man munkelt ja, dass die WM zwischen Hawaii und Nizza hin und her wechselt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache Nizza dieses Jahr. Vielleicht habe ich, wenn ich einen Sahnetag erwische, die Chance, mich schon direkt im ersten Jahr zu qualifizieren. Und wenn nicht, dann kann ich schon mal bei einem normalen Ironman-Rennen Erfahrung auf der Strecke sammeln. Das war so der Plan. Und dann ist direkt der erste Ironman im Juni in Nizza sehr gut gelaufen und ich habe mich für die WM qualifiziert, was natürlich einmal für mich persönlich ein Riesenerfolg war, aber auch für das Team. Also ich starte ja für das Racing Stock Racing Team und war jetzt der erste Athlet aus dem Team bei der Ironman Weltmeisterschaft. Von daher war das im Prinzip für uns dieses Jahr ein Riesenerfolg, dass wir jetzt die Qualifikation geschafft haben.
Ja, also da auch Glückwunsch nochmal an dich und deinen Trainer Jörg Schneidebauer von diesem Racing Trucks Team. Da gehen wir nachher auch nochmal drauf ein. Da kannst du uns ja auch mal ein paar Insights verraten, weil medial kriegt man das halt wahrscheinlich nur mit, wenn man wirklich in der Szene steckt. Aber da seid ihr jetzt ja noch nicht ganz so aufgestellt wie jetzt vielleicht, keine Ahnung, Team Erdinger oder so. Ne? Das ist jetzt ja, sag ich mal, einfach noch so ein bisschen, aber im Hintergrund, aber ihr habt ja auch mega gute Athleten, also sieht man jetzt ja auch bei dir. Ja, und jetzt nochmal zu den Daten quasi. Du sagst Leichtathlet, also das hast du jetzt ja schon selbst vorweggenommen, deswegen kommt dir so Kurs in Nizza entgegen und sagst das Tempo. Ja, wir mussten uns jetzt auch nicht alles verraten, weil ein bisschen was will ja jeder Athlet auch für sich selber wissen. Aber wenn du sagst hohes Tempo und wir wissen ja alle Fettstoffwechsel, Kohlenhydratstoffwechsel, ist alles sehr, sehr wichtig im Ironman. Ja, was musste dort mal als Athlet, um im Profibereich den ersten Anstieg so hoch zu fahren? Und da warst du ja nicht mal der Schnellste, sondern warst halt gut dabei. Aber wie du halt schon sagst, Clement Viong und Sam Laidlaw haben da ja ein richtiges Ding abgefackelt. Also was musste man so, sag ich mal, watt die Kilogramm dort anbieten, obwohl es halt dann ein Ironman war?
Ja, also bei mir war es so, ich sag mal so zu meinen körperlichen Daten, ich bin so 1,78 groß und wiege 65 Kilo. Und ich habe in den Anstiegen etwas über 280 Watt getreten. Das ist so das, was ich gefahren bin, war damit aber noch relativ weit weg von der absoluten Spitze auf dem Rad. Das muss man auch ganz klar sagen. Also der Sam Laidlaw und Clément Mignon sind um einige schneller gefahren, die Anstiege. Also man kann im Prinzip sagen, wenn man das jetzt umrechnet, das sind ja 4,5 Watt pro Kilogramm, würde ich jetzt grob überschlagen. Das hat auf jeden Fall nicht gereicht, um da in den Anstiegen vorne mitzufahren.
Ja, ist halt auf alle Fälle interessant, ne? Weil was man halt dann schon vorne verbrennt, hat man halt hinten raus nicht mehr. Und auch wenn sich 4,5 Watt jetzt irgendwie dann erstmal viel anhört oder vielleicht auch für den einen oder anderen nicht viel, ist es halt dann trotzdem irgendwie, das war ja auch hinten raus noch Körner braucht. Und so wie du sagst, wird da das Niveau quasi immer höher. Wir sprechen jetzt gerade die ganze Zeit über Nizza. Ja, man hat dann auf alle Fälle auch gesehen, dass du, sag ich mal, gut vom Rad kamst und dann im Lauf da halt auch deine Stärke ausspielen konntest. Du warst am Ende dritter Deutscher. Nimm uns vielleicht als erstes mit, wie war das quasi? Also, der hatte natürlich nicht seinen Sahnetag, aber wie war das irgendwie als Profi Jan Frodeno dann irgendwann zu überholen bei seiner ersten WM und ihn natürlich in irgendeiner Art und Weise auch für jeden von uns Profis in der ein bisschen ein Vorbild, ihn dann da zu überholen oder das mitzuerleben, da ihn auf der Strecke dann auch mal live zu sehen.
Ja, also erstmal war es für mich natürlich eine Ehre, dass ich bei dem letzten Rennen von Jan Frodeno mit dabei sein konnte, gegen ihn gestartet bin. Dass ich ihn dann noch hinter mir gelassen habe, ist natürlich auch irgendwie schön zu sehen. Aber man muss auch ganz klar sagen, das war jetzt für mich kein super Gefühl, weil ich einfach weiß, dass Jan Frodeno nicht seinen besten Tag hatte. Und von daher, das ist noch was anderes, wenn man ihn dann wirklich schlägt, wenn er einen guten Tag hat. Und das ist für mich, muss man realistisch sein, im Moment noch nicht möglich. Und ich glaube, es wäre dann vielleicht nochmal ein anderes Gefühl. Aber ja, in dem Wissen, dass Frodo jetzt bei seinem letzten Rennen leider nicht so den Tag gehabt hat, den er sich erhofft hat. Ja, das ist für mich jetzt dann klar, ich habe Jan Frodeno geschlagen, aber ich habe trotzdem einen riesen Respekt vor seinen Leistungen, die er in seiner Karriere geschafft hat. Und ich würde mich jetzt nicht feiern als der Athlet, der Jan Frodeno geschlagen hat. Auch wenn das viele andere tun. Also ich habe viele Nachrichten bekommen, die reagiert haben und geschrieben haben: Wahnsinn, du hast Frodeno geschlagen. Auch auf die lokale Presse hat das aufgegriffen. Aber ich würde das gar nicht so hoch aufhängen, weil man muss realistisch sein, Frodo hatte nicht seinen besten Tag.
Ja, und wie du halt sagst, als Profi willst du halt irgendwie deine Gegner oder also Kontrahenten, du willst die halt schlagen, wenn die einen guten Tag haben und nicht wie es dir halt vielleicht auch war als Athlet geht, wenn du halt deinen schlechtesten Tag hast. Also es war jetzt nicht dein schlechtester Tag, ich glaube in Hawaii war ja damals auch gewandert, aber das kann ich absolut nachvollziehen. Was man aber gesehen hat, ist, dass du auf alle Fälle bis zum Ende Vollgas gegeben hast und ich glaube, also du warst ja 20. und Leonard Arnold war 19., auch ein deutscher Athlet. Euch haben am Ende 10 Sekunden getrennt. Man konnte im Ticker eigentlich davon ausgehen, dass du ihn noch holst bei den Laufsplits. Ja, also war es auch wirklich so, dass du bis zum letzten Meter alles gegeben hast bei der WM und nimm uns da vielleicht aber mit auf die letzten 3 Kilometer, ob du noch gedacht hast, okay, hier kannst du noch den einen oder anderen Platz gut machen oder war das einfach vielleicht auch eine falsche Wahrnehmung im Ticker?
Nee, das war tatsächlich so, dass ich bis auf den letzten Meter noch gekämpft habe. war es einfach eine WM und da wollte ich natürlich um jeden Platz kämpfen und alles rausholen, was drin ist. Ich muss schon sagen, dass ich mir echt schwer getan habe am Sonntag. Ich habe nicht so meinen besten Tag gehabt. Also von der Leistung würde ich sagen, ist es in etwa eine vergleichbare Leistung zu der ersten Langdistanz im Juli gewesen, also zu dem Ironman Nizza. Aber ich habe irgendwie gehofft vor dem Rennen natürlich, dass ich ein paar Prozent drauflegen kann. Habe mich auch im Training besser gefühlt. Aber es war dann doch von Anfang an so ein bisschen zäh am Sonntag und deshalb musste ich das ganze Rennen lang hart kämpfen, aber ich wollte auch um jeden Platz kämpfen bei der WM und vorher habe ich mit meinem Trainer auch so ein Ziel ausgegeben, in die Top 20 zu kommen und von daher habe ich dann auch nochmal die letzten 3-4 Kilometer alles gegeben, um diesen Platz auch zu halten, weil man muss sagen, von hinten ist der Matt Hansen angestürmt, der auch einen Wahnsinnslauf hatte. Deshalb, ich musste gegen Ende nochmal ein bisschen beschleunigen, um ihn auf Distanz zu halten. Und gleichzeitig habe ich dann realisiert, ja, ich kann vielleicht noch an Leo anlaufen oder ihn vielleicht sogar noch überlaufen. Habe ihn dann tatsächlich auch 400 Meter vor dem Ziel noch attackiert. Aber er hat dann gut gekontert und hat verdient den 19. Platz dann verteidigt. Also auch da an der Stelle riesen Respekt an Leo, der dies Jahr ja auch seinen ersten Ironman gemacht hat in der Schweiz, sich auch direkt qualifiziert hat und ich denke auch ein gutes WM-Rennen gezeigt hat am Sonntag.
Ja, richtig cool. Das sind halt die Geschichten, die man dann halt irgendwie vielleicht gar nicht so mitbekommt. Man ist ja so medial dann immer quasi Top 3, aber was dann halt so, wie du halt sagst, vielleicht auch zwischen Platz 19 oder Platz 20 auch noch abgeht, quasi wenn dort jemand attackiert. Leo ist jetzt auch als guter Läufer bekannt und du ja auch. Und wenn da quasi alle beide schon, sage ich mal, am Anschlag beziehungsweise am Ende sind von einem 8-Stunden-Plus-Ironman, dann ist das auf alle Fälle wahrscheinlich definitiv ein spannender Kampf gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Das war glaube ich, schon sehr spannend. Dann auch von Leo stark gemacht, dass er da nochmal gekontert hat, weil er hatte, glaube ich, so ein paar Probleme auf den letzten Kilometern. Ich war die letzten Kilometer eigentlich deutlich schneller. Aber er hat dann nochmal alle Kräfte mobilisieren können und hat nochmal gegengehalten. Und ich habe es dann einmal probiert, 400 Meter vor Ziel, aber dann relativ schnell gemerkt, okay, Leo hat einfach stärker gekontert, da konnte ich dann nicht mehr noch einen draufsetzen und hab's dann auch nicht mehr irgendwie noch probiert bis auf den Teppich.
Ja, okay, auf alle Fälle trotzdem auch erstmal ja Glückwunsch zur WM an dich und auch zu der starken Platzierung und dann natürlich auch an dich und deinen Trainer, beziehungsweise wie wir es in anderen Folgen mit anderen Profis schon hatten, an das ganze Team, was dahinter steht. Also ja, Chapeau. Aber du hast gesagt, das Hauptziel war dieses Jahr der 70-3 Lahti. Ist das auch quasi im Trainingsaufbau so gewesen, dass ihr Nizza, also ist halt eine WM auf europäischem Boden, aber quasi Ironman-Training ähnelt sich dem 70-3-Training, ist ja dann aber trotzdem noch ein bisschen anders. War der Fokus dann auf Nizza oder war der Fokus dieses Jahr auf Lahti?
Fokus war ein bisschen mehr auf Lahti, wobei wir vorher gedacht haben, dass wir beide Rennen ganz gut miteinander kombinieren können, weil da muss ich vielleicht jetzt ein klein bisschen ausholen und zwar war es bei mir so, dass ich im Frühjahr noch verletzt war. Ich hatte einen Bänderriss und habe relativ lange Laufpause gehabt im Februar, März und dann habe ich erstmal einen langen Grundlagenblock gemacht. Also ich habe ja dieses Jahr meine Saison mit dem Ironman 70.3 Kraichgau gestartet, habe da aber gar kein Schwellentraining vorher beim Laufen gemacht und habe wirklich nur Grundlagenläufe vorher gemacht und im Prinzip viele Grundlagenkilometer für meinen ersten Ironman gesammelt. Und dann haben wir bei dem Ironman Nizza im Juni festgestellt, dass ich eigentlich, also ich war gut vorbereitet für das Rennen, habe ja auch mit Platz 3 direkt bei meinem ersten Ironman ein gutes Rennen gemacht. Wir haben aber schon bei der Analyse nach dem Rennen gemerkt, okay, wenn wir was besser machen wollen jetzt für die WM, dann ist es sicherlich noch ein bisschen mehr an der Schwelle zu arbeiten, weil ich habe vor meinem ersten Ironman relativ wenig Schwellentraining gemacht und viel, ich sag mal, im Grundlagenbereich gearbeitet, noch deutlich unter der Schwelle. Und unsere Erfahrung war einfach, dass man bei der Strecke in Nizza gerade an den Anstiegen etwas intensiver fahren muss, vielleicht ein bisschen kürzere, intensivere Intervalle dann vorher auch im Training fahren sollte und ist ein bisschen sich unterscheidet von dem klassischen Ironman-Training, wo man sicherlich viele lange Einheiten auch im Ironman-Pace absolviert. Von daher haben wir gedacht, okay, wenn wir jetzt wirklich spezifische Schwelleneinheiten für die Ironman 70.3 WM machen, dann kommt uns das auch zugute für die Ironman-WM in Nizza. Obwohl man das ja eigentlich gar nicht so denkt, weil das ja schon komplett verschiedene Strecken sind. Das Rennen in Lahti war ja eher ein flaches Rennen und Nizza dann sehr bergig. Aber so habe ich gedacht, okay, da ich einen sehr, sehr umfangreichen Grundlagenblock Anfang des Jahres gemacht habe, habe ich dann erstmal ein bisschen mehr Schwellentraining gebraucht und von daher haben wir geglaubt, das ist für beide Rennen gut. Jetzt im Nachhinein würde ich vielleicht sagen, dass das für Nizza es schon eher sinnvoll ist, wirklich vorher nochmal einen intensiven Block in den Bergen zu machen. Dass es vielleicht nicht optimal ist, zwei Wochen vorher noch ein 70-3-Rennen zu machen, sondern wenn man jetzt wirklich top performen will bei dem Rennen in Nizza, ist es, glaube ich, vorher die beste Lösung. Man macht wirklich ein Höhentrainingslager oder ein Trainingslager in den Bergen. Ich weiß gar nicht, ob der Höheneffekt jetzt dann so viel Auswirkung hat. Ich glaube, es hat einfach eine riesen Auswirkung, wenn man vorher viele Höhenmeter im Training fährt.
Ja, und würdest du da vom Trainingsaufbau sagen, also du hast gerade Schwellentraining angesprochen, aber weil es ja dann trotzdem auch teilweise von den Leistungsdaten, was du sagst, ja über die Schwelle geht, also manche werden sich zurückhalten, manche nicht. Würdest du sagen, dass die hochintensive Komponente oder quasi jetzt nicht VO2 Max oder vielleicht so ein bisschen so ein Zwischending zwischen Schwelle und VO2 dich auf so einem Ironman-Kurs wie in Nizza voranbringt? Oder würdest du sagen, einfach die Höhenmeter und einfach viel in dem Schwellenbereich, dass das schon ausreicht? Oder würdest du sagen, dass man auch vielleicht ein bisschen drüber gehen sollte, wenn man wirklich auf dem Kurs top performen möchte?
Ja, wenn man auf dem Kurs top performen möchte, sollte man, glaube ich, schon vorher im Training ein paar intensivere Intervalle einstreuen, ein paar Schwellenintervalle und auch mal etwas drüber sicherlich. Im Rennen ist es dann nochmal ein bisschen was anderes. Also ich glaube, wenn man auf der Langdistanz an den Anstiegen öfters über die Schwelle geht, dann verbraucht man zu viel Energie, für gerade mit Hinblick auf den Marathon. Also ich glaube, man sollte da trotzdem gerade am ersten Anstieg aufpassen in Nizza, weil beim ersten Anstieg ist es so, da gibt's so drei richtig steile Teilstücke. Es ist so, dass es da immer für 500 Meter circa sehr, sehr steil ist und dann wird es wieder was flacher und dann kommt das nächste Steilstück. Ich glaube, gerade in diesen Steilstücken, wenn man da am Anfang überzockt, das kann man vielleicht dann 50, 60 Kilometer später merken. Von daher ist es da, glaube ich, besser, man hält sich da ein bisschen zurück, weil in Nizza ist es so, dass man dann von Kilometer 40 bis 60 den längsten Anstieg hat, den Col de Ecre, und dann danach kommt aber keine Abfahrt, wo man sich erholen kann. Danach geht's im Hochplateau weiter. Das heißt, man muss da weiter Druck auf dem Pedal haben. Dann kommt eine kurze technische Abfahrt und dann geht's so bei Kilometer 120 ungefähr, 120, 125 in den letzten Anstieg, bevor die lange Schlussabfahrt kommt. Und ich hatte im Juni bei dem Rennen eine Schwächephase bei dem letzten Anstieg und deshalb war ich jetzt bei der WM ein bisschen gewarnt und habe mich am Anfang bewusst etwas zurückgehalten, um den letzten Anstieg wirklich noch gut zu fahren, weil man kann dann bei dem letzten Anstieg, der ist auch nochmal so eine Viertelstunde bis 20 Minuten lang, da kann man nochmal gut, wenn man da eine Schwächephase hat, anderthalb bis zwei Minuten verlieren.
Ja, auf alle Fälle krasse Insights, so das, was du halt beschreibst, wenn wir uns jetzt in die Ergebnisliste angucken, also das soll nicht despektierlich wirken, aber es sind viele Franzosen dort in den Top 20 vertreten, wenn nicht sogar in den Top 10, die dann natürlich auch wahrscheinlich diese ganzen Streckenerfahrungen, die du jetzt beschreibst, die du in dem Rennen vorher hattest, die einfach nochmal viel detaillierter und genauer trainiert haben dieses Jahr, was sich dann halt natürlich auch in den Ergebnissen irgendwie widerspiegelt. Also und dann quasi vorher Lahti, welches Ergebnis für dich ist aus sportlicher Sicht das höhere? Ist es Lahti oder ist es Nizza dieses Jahr?
Ich würde sagen jetzt, wenn ich die beiden Ergebnisse vergleiche, sind die für mich ungefähr auf Augenhöhe. Also ich meine, ich war in Lahti besser mit Platz 13. Ich würde aber sagen, dass das Starterfeld in Nizza noch etwas besser war. Einfach weil in Lahti, muss man sagen, ein paar Athleten gefehlt haben, die nach Singapur krank geworden sind. Oder auch es gab zwei, drei Athleten, die sich bewusst dieses Jahr dann eher für die PTO entschieden haben als für die 73 WM.
Von daher muss man sagen, vor der 73 WM gab es ein paar kurzfristige Absagen. Dadurch meiner Meinung nach das Starterfeld in Nizza noch mal ein bisschen stärker. Und deshalb würde ich sagen, ist der 13. Platz von Lahti in etwa auf gleicher Höhe wie der 20. Platz in Nizza für mich persönlich.
Ja, also definitiv, also auf alle Fälle beides Top-Ergebnisse und auch da nochmal Glückwunsch. Ja, wie war das trotzdem nochmal so ein bisschen auch von der Reiserei? Also der Lahti war, ich glaube, das Rennen war am Sonntag, genau, meine Frauenrennen war ja am Samstag. Bist du dann erstmal nach Hause oder bist du direkt nach Nizza runtergeflogen?
Nein, ich bin tatsächlich da noch eine Woche in Finnland geblieben. Das war vielleicht jetzt auch nicht ganz optimal in der Vorbereitung, aber es war einfach so, dass ich mich ja sehr früh für das Rennen in Finnland, also in Lahti, qualifiziert habe, in Dresden letztes Jahr schon. Und zu dem Zeitpunkt, also ich habe dann auch relativ früh gebucht für die 70.3 WM, also meine Reise gebucht. Und zu dem Zeitpunkt stand noch gar nicht fest, dass die Ironman-Weltmeisterschaft nicht auf Hawaii stattfindet und schon gar nicht erst, dass sie im September stattfindet. Und von daher hatten wir geplant, weil ich war vorher auch noch nicht in Skandinavien, dann hatten wir geplant, noch eine Woche Urlaub nach der 73 WM zu machen und sind deshalb in Finnland geblieben. Und ich habe dann nur mal ganz kurz überlegt, als ich dann mich im Juni qualifiziert habe für die Ironman WM, ob das mit dem Urlaub noch wirklich so eine gute Idee ist. Aber muss sagen, habe ich dann auch bewusst dafür entschieden, weil es ist so, dass zwischen den beiden Rennen konnte man sowieso nicht mehr so viel trainieren. Das Rennen in Lahti war auch sehr hart. Da kann man nicht mehr viel lange Einheiten machen zwischen so zwei Rennen. Und da ist Erholung einfach das A und O. Und dann habe ich gedacht, okay, ein bisschen Urlaub ist nicht schlecht, um sich zu erholen. Und muss dazu sagen, in Finnland geht das auch sehr gut. Da hat man ja wirklich seine Ruhe. Man merkt halt schon, dass sehr wenig Einwohner sind auf eine große Fläche und man wirklich da ganz gut entspannen kann. Von daher fand ich das jetzt gar nicht schlecht, dass ich noch eine Woche Urlaub gemacht habe nach dem 70.3-Rennen. Hat vielleicht auch den positiven Nebeneffekt gehabt, dass mein Rad mit zurückgekommen ist, weil ich erst eine Woche später geflogen bin. Und da war ich kurz zu Hause, habe quasi Sachen umgepackt und bin dann echt spät angereist zur Ironman WM nach Nizza. Ich bin erst Donnerstag nach Nizza geflogen. Hatte aber auch den Hintergrund, dass ich die Strecke, wie gesagt, schon kannte aus dem Juni. Dann so ein bisschen noch zu Hause meine Ruhe hatte. Und ich habe sowieso nicht mehr geplant, die Tage vor dem Rennen dann auf die Strecke zu gehen, weil man muss wissen, wenn man die Strecke, also die Radstrecke besichtigen will in Nizza, da muss man sehr, sehr viel Zeit investieren, weil auch wenn man Teile der Radstrecke dann mit dem Auto abfährt, man ist nicht wirklich schneller unterwegs durch die Berge mit dem Auto als mit dem Rad. Und wenn man da die ganze Strecke besichtigen will, dann ist man auch 5-6 Stunden unterwegs, was auch schlaucht, so kurz vor dem Rennen. Deshalb habe ich mich bewusst dagegen entschieden.
Ja, wahrscheinlich dann auch, so wie du halt sagst, mit deiner Kenntnis vorher und allen die bessere Entscheidung. Und ja, also du kanntest die Strecke und die Erholung aus Lahti, deswegen war die kurze Anreise vielleicht dann auch gar nicht so schlecht, dann nochmal den WM-Trubel, der dann doch herrscht, irgendwie aus dem Weg zu gehen. Ja, also auf alle Fälle den spannender quasi Ende August oder September, der da hinter dir liegt. Nach den zwei erfolgreichen WMs eigentlich schon eine mega erfolgreiche Saison, wo du mit wahrscheinlich auch sehr zufrieden bist oder glücklich, wie du es auch gesagt hast. Kommt dies Jahr noch was bei dir?
Bei mir kommt jetzt dies Jahr tatsächlich nicht mehr viel. Hat auch den Grund, dass ich jetzt aus Nizza mit Corona zurückgekommen bin. Von daher ist jetzt sowieso erstmal Pause angesagt. Es war aber ohnehin auch geplant, nach Nizza eine Pause zu machen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich noch eine Mitteldistanz jetzt danach einstreue. Hab mich jetzt aber mit meinem Trainer zusammen dagegen entschieden. Wir machen jetzt eine Saisonpause und fangen dann mit dem Aufbau für nächste Saison an. Vielleicht werde ich nächstes Jahr einen frühen Ironman machen, um mich direkt zu versuchen, für Hawaii zu qualifizieren. Das ist auf jeden Fall für mich nächstes Jahr das Saisonziel dann, auch die Hawaii-Quali zu schaffen, um dann auch erstmalig auf Hawaii zu starten. Und bei mir ist jetzt so, ich habe es ja eingangs des Podcasts erwähnt, dass ich jetzt ungefähr seit 2 Jahren den Fokus auf der Mitteldistanz habe, beziehungsweise dann seit diesem Jahr auch erstmal auf der Langdistanz war und vorher mehr Sprintdistanz gemacht habe. Und in der Zeit, wo ich den Fokus auf der Sprintdistanz hatte, habe ich noch nicht so viel Radtraining gemacht und mir fehlt immer noch, gerade im Vergleich zu vielen anderen Profikollegen, fehlt mir noch etwas die Grundlage auf dem Rad. Also da habe ich sicherlich noch ein bisschen Nachholbedarf. Und wir wollen jetzt den Winter bewusst nutzen, um nochmal sehr, sehr intensiv am Radfahren zu arbeiten. Da sehen wir einfach bei mir so das größte Entwicklungspotenzial noch. Einfach weil da noch einige Trainingsstunden fehlen. Und von daher ist jetzt die Entscheidung gefallen, jetzt eine Pause zu machen und dann wirklich nochmal den Winter gut nutzen, um zu trainieren und nicht noch ein Rennen einschieben.
Okay, ja, macht ja auch Sinn und klingt ja definitiv interessant. Du hast vorhin angesprochen, dass dein Rad glücklicherweise zurückkam aus Lahti und hast jetzt ja auch nochmal gesprochen, du hast mit deinem Trainer besprochen hast, wie er jetzt das nächste Jahr angeht. Dein Trainer ist, glaube ich, auch der Gründer oder Inhaber, wie man es auch immer nennt, dieses Teams, das heißt Race Extract Team, oder wenn sich da falsch liegt, dann berichtige uns nochmal. Ich weiß zum Beispiel, dass neben dir noch der Dominic Surveyor auch in dem Team ist, der jetzt, glaube ich, relativ, also ich glaube 2 Jahre in Folge oder dieses Jahr und letztes Jahr jeweils irgendwie ganz knapp an der Hawaii-Quali oder Nizza-Quali gescheitert ist, also auch ein guter Athlet neben dir. Ja, hol uns einfach mal ab, wer ihr seid als Team und was eure Vision ist.
Ja, genau, also wir sind das Racing Team. Racing Stock ist eine kleine Radmarke aus dem Schwarzwald, genau gesagt mit Sitz in Offenburg. Jörg Scheiderbauer hat die Marke damals gegründet, führt das Unternehmen zusammen mit seiner Frau Alexandra Scheiderbauer. Und Jörg ist dann jetzt gleichzeitig mein Trainer. Also ich war vorher schon in dem Team, wurde vorher von Lars-Erik Frigge trainiert und trainiere jetzt aber seit letzter Saison bei Jörg auch. Und wir sind halt unter anderem, also Dominik und ich sind in dem Team, wir sind aber ein deutlich größeres Team. Wir haben viele Nachwuchsathleten auch noch in dem Team, viele Nachwuchsathleten auch aus Baden-Württemberg, die sicherlich die nächsten Jahre auch den Sprung auf der Mittel- und Langdistanz nach vorne schaffen wollen. Einige der Athleten starten aktuell noch im Age-Group-Bereich und haben aber auch die Vision, in den Profibereich zu wechseln. Man muss dazu sagen, dass ein paar Athleten auch noch sehr jung sind. Da muss man mal gucken, wie die Athleten sich in den nächsten Jahren entwickeln. Ich denke schon, dass wir da ein paar Athleten echt mit gutem Potenzial haben. Und bei uns ist es so, dass wir mit dem Team jetzt auch die ein oder anderen gemeinsamen Trainingseinheiten machen. Das wird ab und an mal an den Wochenenden in Offenburg treffen zum Trainieren. Auch schon gemeinsame Trainingslager gemacht haben. Nicht unbedingt mit dem kompletten Team, weil es einfach auch schwierig ist, alle Athleten immer unter einen Hut zu bekommen, weil die meisten dann doch ja auch noch andere Verpflichtungen haben, wie zum Beispiel die ganz Jungen noch Schule oder dann Universität, Arbeit, Ausbildung. Da muss man mal gucken, wie das zeitlich passt. Aber der Plan ist auf jeden Fall auch für nächstes Jahr zusammen in Trainingslager zu gehen.
Ja, klingt auf alle Fälle cool und dass dort Leute so engagiert sind, sowas aufbauen oder quasi da auch den Hintergrund bilden, da Nachwuchsathleten oder auch jetzige Profis zu unterstützen. Wie bist du dabei zu dem Team gekommen, wenn man fragen darf?
Ja, das war eine ganz lustige Geschichte. Ich bin damals bei der Cross-Duathlon-DM gestartet in Trier, bin dort deutscher Meister im Cross-Duathlon geworden. Habe einige Athleten aus dem Race Extract Racing Team geschlagen und der Jörg kannte mich vorher noch nicht. Und wir sind dann beim Duschen tatsächlich nach dem Rennen ins Gespräch gekommen. Man muss dazu wissen, der Jörg ist selbst ein ambitionierter Altersklassenathlet, war die letzten Jahre auch auf Hawaii am Start und war auch dort bei dem Rennen am Start. Wir sind da ins Gespräch gekommen und es war dann so, dass ich das ganze Jahr über immer wieder mal mit Jörg geschrieben habe und wir in Kontakt geblieben sind. Und am Ende des Jahres haben wir dann nochmal miteinander gesprochen und er hat gefragt, ob ich nicht zu Race Extract ins Team kommen will. Und das war dann auch glücklicherweise bei mir so der Zeitpunkt, wo ich überlegt habe, auf der Mitteldistanz zu starten, nicht nur noch Ligarennen zu machen. Und von daher hat das ganz gut gepasst und seitdem bin ich im Race Extract Racing Team.
Ja, auf alle Fälle ist es ja cool, diese Geschichte. Und bei euch beiden, man merkt das Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also du sagst, dies Jahr ist eine gute Saison, was man auch in deinen Ergebnissen oder auch an deinen beiden Qualis sieht. Und da ist Entwicklungspotenzial. Also auf alle Fälle erstmal cool, dass das so gut klappt bei euch. Und ja, also dass ihr da diesen erfolgreichen Weg geht. Und sag ich mal, was ist seine, weißt du, was seine Intention ist quasi? Ist es einfach die Liebe zum Sport oder was ist seine Intention, da so ein Team aufzubauen?
Ja, bei Jörg muss man einfach wissen, dass er selbst früher sehr, sehr guter Radfahrer war. Also er war Mountainbiker, ist auch bei Olympia gestartet als Cross-Country-Fahrer, hat auch später Erfolge gehabt bei diversen Mountainbike-Marathon-Rennen, war in der Mixwertung beim Cape Epic schon weit vorne oder bei der Transalp und ist dann irgendwann noch zum Triathlon gewechselt. Aber was halt bei Jörg, glaube ich, einfach auch eine Intention ist, dass er jetzt auch jungen Sportlern was zurückgeben will. Also ich glaube, er hat die Erfahrung in seiner sportlichen Laufbahn gemacht, wie wichtig für junge Sportler die Unterstützung ist. Und das möchte er uns Sportlern jetzt zurückgeben. Und man merkt bei ihm einfach, dass er einen Riesenspaß hat an dem Training und daran, Athleten besser zu machen. Und das merke ich auch im täglichen Austausch mit ihm. Also ich bin sehr viel im Austausch mit Jörg und merke einfach, wie viel Spaß er an dem Sporttriathlon jetzt hat und daran weiterzuarbeiten und mich zu einem besseren Athleten zu machen.
Ja, also es klingt auf alle Fälle cool und immer gut und wichtig, solche Leute hinter sich zu haben, beziehungsweise als Profiathlet oder auch als Amateur Leute zu haben, die an einen glauben. Ja, in dem Sinne wünschen wir dir jetzt erstmal noch eine erholsame Saisonpause, würde ich sagen. Und danke auf alle Fälle für die ganzen Insights dieses Jahr. Und dann hoffe ich, dich nächstes Jahr wieder an der Startlinie zu sehen.
Ja, danke. Wie sind bei dir jetzt die Pläne? Ich habe ja von deinem leider tragischen Unfall gehört. Und ja, würde ganz gerne wissen, wie geht's dir? Und wie sind jetzt bei dir so die nächsten...
Also die Regeneration geht peu à peu voran. Es ist so, dass ich natürlich voller Optimismus war, 2023 noch mit einem Rennen zu beenden. Dann hat aber irgendwann der Realismus eingesetzt. Und es ist so, dass ich 2023, also die Saisonpause, brauche ich nicht. Ich hatte lange noch Pause. Also es ist so, dass ich quasi dieses Jahr das ganze Jahr zum Aufbau nutze. Und dann denke ich, dass ich nächstes Jahr im April, Mai, Juni im Bereich Mitteldistanz wieder starten kann. Ironman muss man mal gucken. Also das wird wahrscheinlich eher gegen Ende des Jahres, weil natürlich der Stoffwechsel und so weiter mit 3 Monate komplett Trainingspause komplett zum Erliegen kommt. Da muss ich dir ja jetzt nicht sagen. Das wirst du ja auch alles wissen. Das dauert halt alles, um sich wieder zu entwickeln. Ja, aber der Plan ist so, sage ich mal, nächstes Jahr im Mai, Juni wieder einzusteigen und jetzt peu à peu das ganze Training aufzubauen. Aktuell befinde ich mich schon wieder bei 20 Stunden Trainingsumfang in der Woche. Ich denke, das ist ganz gut. Und so muss man jetzt einfach dranbleiben und die nächsten Schritte gehen.
Ja, das freut mich auf jeden Fall zu hören, dass du jetzt dann schon wieder sogar 20 Stunden die Woche trainieren kannst. Und dann drücke ich die Daumen auf dem weiteren Weg und hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr irgendwo an der Startlinie.
Genau, also vielen Dank, Jonas. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr. Und in dem Sinne, gutes Training.
Danke, dir auch, Markus.